Vor der Abfahrt der GWM auf Saalbach zelebrieren wir ein Après-Ski hier in dieser wunderbar gemütlich bayerischen Stube vom Hotel Mercure in Garmisch-Partenkirchen. Mein Gast ist Deutschlands Skipapst, Felix Neureuther. Hey, ich grüße dich.
Dankeschön, servus.
Ich habe mir jetzt mehrmals überlegt, ob ich dich wirklich Skipapst nennen soll, weil die Mama Odermatt war entsetzt von deinem nicht wissen, was den alpinen Skisport anbelangt in Schladming, weil sie wollte dich fragen, wie die Abfahrt so ausschaut in Garmisch, wie die Piste beieinander ist. Und du hast dann gesagt, ist doch nur ein Super-G dort, oder?
Ja, war richtig. Das? Ja, so war es tatsächlich. Mama Odermatt kennt sich besser aus im Skisport. Ja. Aber ist ja auch klar, wenn du die Mama vom Modi bist, dann weißt du natürlich alles.
Ja.
Es war aber, muss ich sagen, sehr schön und sehr lustig. Weil ich habe sie nach dem ersten Durchgang um Riesenslalom da in Schladming dann wiederum getroffen und dann ist sie hergekommen und hat sie gesagt, und Felix, was meinst du bei Marco, erster Durchgang, Material nicht hundertprozentig gestimmt, oder? Dann habe ich gesagt, naja, Material,
also denke
ich
auch. Riesenslalom,
beim Riesenslalom in Schladming.
Ja.
Habe ich gesagt, naja, Material hat nicht hundertprozentig gestimmt, glaube ich auch, war vom Setup her nicht so das Richtige. Und dann nach dem zweiten Durchgang, der Marco fährt von Platz 12 auf 3, kommt der Marco zu uns zum Interview und dann sage ich so, du Marco, ich habe mit deiner Mama mich nach dem ersten Durchgang unterhalten und sie hat gesagt, dass vom Material her was nicht gepasst hat, ob er was geändert hat. Und dann hat er gesagt, ja, hab was geändert. Meine Mama hat zwar keine Ahnung vom Skisport, aber man hört besser auf seine Mutter und er hat was geändert und deswegen ist es besser gelaufen. Aber war sehr, Marco, seine Mama ist sehr, sehr nett. Sehr nett.
Kann ich nur unterschreiben.
Sehr bodenständig.
Priska Odermatt, eine wunderbare Person.
Ja.
Übrigens auch der Vater, ja. Walti.
Absolut.
Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Marco so ein wohlerzogener, hochanständiger Bursche ist.
Ja, es ist schon so. Und da bin ich überzeugt davon, wenn du das richtige Umfeld zur Seite hast, dann ist es egal, was du für einen Erfolg hast, dann steht der Mensch im Vordergrund und für die Eltern bist du immer der Sohn, ganz egal, ob du jetzt Olympiasieger, Weltmeister oder sonstiges bist. Und die Eltern sind, oder das familiäre Umfeld ist extrem entscheidend, speziell wenn du auch so ein Überflieger bist wie Marco Odermatt. Und das ist ja, ehrlich gesagt, nicht selbstverständlich, dass du so viele Rennen gewinnst, aber gleichzeitig so mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, so wie es der Marco tut. Mhm. Und da sind die Eltern verantwortlich. Und da kann man nur den Hut davor ziehen, wie sie ihre Kinder da erzogen haben, welche Werte sie ihnen mitgegeben haben. Das ist schon extrem vorbildlich und es ist toll zu sehen.
Einer deiner Freunde oder Bekannten hat das aber noch nicht mitbekommen, was Marco Odermatt für ein super Typ ist, Jürgen Klopp.
Ja.
wurde letzthin bei einer Pressekonferenz angekündigt oder als neuer Red Bull-Chef. Und da wurde gefragt, ob er denn schon Kontakt hatte mit dem Marco Odermatt. Und dann hat er gesagt, Martin Odermatt? Nein, ich hatte noch keine Zeit, mit ihm zu telefonieren. Also er hat da keine Ahnung, wer Marco Odermatt ist. Du hast, glaube ich, mit ihm telefoniert.
Ja, der Kloppo, ich kenne ihn damals aus der Dortmunder Zeit. Er hat mich damals angerufen und hat mich dann zu einem Trainingslehrgang zu Borussia Dortmund eingeladen, um mit der Mannschaft einen Trainingstag zu verbringen. Und seit dem Zeitpunkt stehen wir ab und zu im Kontakt und ist ein überragender Typ, muss man sagen. Jetzt hat er eine neue Funktion und ist ja klar, der war jetzt so lange da in England. Also der hatte mit dem Skisport ja eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt war er mal eine Woche beim Skifahren und dann dachte ein Schweizer Journalist, alles klar, jetzt muss er ihn sofort auf Marco Odermatt ansprechen. Aber der Kloppo, der hat ja in England Wintersport eigentlich nahezu
da
nicht
wird
konsumiert.
Im Winter wird knallhart Fußball gespielt.
Da wird Fußball gespielt, also, richtig.
Ja, wie sie's gehört.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Marco Odermatt auch nicht an Jürgen Klopp vorbeigehen wird, hundertprozentig.
Am letzten Wochenende warst du nicht einverstanden mit Marco Odermatt und Co., weil es ist ja darum gegangen hier in Garmisch um diese beiden Abfahrtstrainings. Das erste musste abgesagt werden, weil die Piste noch nicht bereit war. Am zweiten Tag war Nebel. Es wurde dann kurz über den Juryfunk diskutiert, ob man jetzt ein erstes Training machen soll bis zur nebligen Stelle, also bis zur Hölle. Und am Sonntagmorgen dann vor dem Rennen den letzten Abschnitt trainiert. Die Athleten haben dann gesagt, entweder wir machen ein richtiges Training oder wir machen gar nichts. Markus Waldner, FIS-Renndirektor, konnte diese Entscheidung sehr gut nachvollziehen, du nicht?
Doch, ich kann es aus Athletensicht schon definitiv nachvollziehen, absolut. Was halt extrem bitter ist, muss man sagen, das ist, dass dieses Rennen nicht durchgeführt wird. Für den Deutschen Skiverband, für den Veranstalter. Wir hätten dieses Rennen extrem dringend brauchen können. Mhm. Aus finanzieller Sicht. Wenn man denkt, wie wichtig der deutsche Markt insgesamt für den Skisport ist. Ich glaube, das ist vielen Athletinnen oder Athleten so gar nicht bewusst. Und wenn dieser deutsche Markt wegbricht, dann hat auch der internationale Skiverband auch schon auch ein Problem, muss man sagen. Deswegen wäre dieses Rennen wahnsinnig, wahnsinnig wichtig gewesen. Dass es dann einfach so schnell auf die Stelle abgesagt wird, dass die Athleten sagen so, pass auf, das machen wir nicht, das war mir ein bisschen zu einfach.
Irgendwas doch nicht einverstanden.
Ja, was heißt nicht einverstanden? Ich verstehe es hundertprozentig, weil auch der Nebel, der ist dann weiter hochgezogen und es wäre an dem Tag schlichtweg eigentlich nicht möglich gewesen, ein vernünftiges Training durchzuführen.
Also wäre nur noch der Sonntag geblieben und du kannst ja am Sonntagmorgen vor dem Rennen kannst kein ganzes Training machen.
So ist es. Kann man nicht machen. Deswegen ist es schwierig, was man prinzipiell schon, glaube ich mal, bedenken müsste, ist, wie man dann mit solchen Situationen umgeht, weil eben so viel auf dem Spiel steht für den Deutschen Skiverband und für den Veranstalter, dieses eine Rennen. Mhm. Dass man nicht sagt, okay, es kann überhaupt gar kein Rennen durchgeführt werden oder wie können wir trotzdem es schaffen, ein Rennen durchzuziehen.
Also du willst damit sagen, dass man kurzfristig ein Super-G macht am Sonntag?
Zum Beispiel.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Klar,
Es sind nicht alle da. Das muss man im Vorfeld vielleicht auch anders machen, aber ein Rennen ist nun mal ein Rennen. Und ich habe auch, also ich glaube, der Burki Schaffer,
ja.
Der hat auch gesagt, ihm ist es etwas zu schnell abgesagt worden.
Ja, Burkhard Schaffer, Trainer der amerikanischen Abfahrer, hat von Arbeitsverweigerung geredet.
Ja, klar, das ist vielleicht ein bisschen too much gewesen, aber ich glaube, wenn es Kitzbühel gewesen wäre oder Wengen gewesen wäre, hätten die Athleten, glaube ich, nicht so entschieden.
Ja, aber Kitzbühel und Wengen liegt auch nicht unmittelbar vor der Weltmeisterschaft, oder? Und du willst doch vor der Weltmeisterschaft, willst du nicht irgendwelche Experimente noch machen? Das wollen die Athleten nicht und der FIS-Rennleiter, der Markus Waldner, der hat natürlich auch schon genügend Verletzte.
Ja, ich verstehe es ja auch. Auch aus Athletensicht. Wie gesagt, wenn man mal nicht mehr Athlet ist und etwas mehr über den Tellerrand hinausschaut und
etwas vernetzter denkt
und auch die Tragweite sieht und weiß, was für eine Tragweite es hat, wenn dieses Rennen abgesagt wird, dann ist es sehr schade. Wie gesagt, es ist extrem bitter. Athletensicht kann ich verstehen, hundertprozentig.
Es ist bitter für Garmisch. Wir haben leider keine Zeit, um eine Schweigeminute einzulegen für den Veranstalter. Würde ich jetzt eigentlich gerne tun, oder? Weil du hast mich jetzt so überzeugt. Wir müssen aber in Richtung WM blicken, die Dienstagabend losgeht, mit dem Teambewerb. Und jetzt denke ich mir, eine alpine Skiweltmeisterschaft müsste doch mit einem Knaller lanciert werden. Und jetzt kommt dieser Teambewerb, der eigentlich keiner will. Ich habe es schon mal gesagt, für mich ist das ein WM-Beginn mit einem Teambewerb, wie wenn ich zu einem Drei-Sterne-Koch eingeladen werde und ich freue mich auf ein spektakuläres Menü und dann kommt im ersten Gang kommt eine Portion Dosen-Ravioli. Ungefähr so ist es doch.
Also diese Parallelbewerbe im Allgemeinen, wenn man denkt, was mal die Anfangsidee dahinter war, dass man in die Städte reingeht,
ja.
Dass man den Skisport in die Städte reinbringt. Es sind ja tolle Parallelbewerbe durchgeführt worden, muss man sagen.
Du hast einige davon gewonnen.
Ja, wenn ich an München denke, ja. Moskau denke.
Beide Sieger, Neureuther.
Ja, stimmt.
Ja. Kommen dir noch andere spektakuläre Parallel-Events in den Sinn wie die zwei?
Nein, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich kann mich an die anderen nicht mehr erinnern. Nein, aber das macht für mich absolut Sinn. Aber so ein Parallelbewerb hat für mich nichts mit Skifahren zu tun. Für mich sind die besten Skifahrer diejenigen, die entweder am schnellsten gerade den Berg runterfahren, geradeaus. Mhm. Dann sind es diejenigen, die die schnellsten Kurven geradeaus runterfahren können.
Ja.
Dann sind es diejenigen, die den technisch schnellsten Schwung fahren können. Und dann sind es diejenigen, die den Ritt auf der Rasierklinge, das sind Dieselalarmfahrer. So, diese vier Disziplinen sind die Grunddisziplinen vom Skisport. Die haben aber mit Parallelfahren absolut überhaupt gar nichts zu tun. So, wenn du jetzt einen Parallelbewerb machst, der für mich sportlich, muss ich sagen, bei Weitem nicht diesen Stellenwert hat, den jetzt die anderen Disziplinen haben, dann und es dann auch noch heißt, dass dann dieser Bewerb eventuell in das Weltcup-Punktesystem mit eingebaut wird, das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn, das braucht kein Mensch. Und ich glaube auch, dass dieser Parallel-Teambewerb eigentlich nicht gebraucht wird. Jetzt gibt es ja ein neues Format, muss man sagen.
Die Teamkombination,
die
oder?
Teamkombination.
Zwei Athleten, einer fährt die Abfahrt, der andere im Slalom. Oder?
Das finde ich...
Hat Potenzial,
weil du fährst Abfahrt, du fährst Slalom. Die zwei besten Athleten oder Athletinnen von einer Nation, die starten zusammen. Ich will gerne eine Lindsay Vonn mit einer Michaela Schifrin zusammen in einem Team sehen. Oder
ich will
einen,
vor allem Marco Odermatt mit Loic Meyer.
Ja, klar. Das heißt, das hat für mich wirklich Potenzial. Ich verstehe die kleinen Nationen, die sagen, ja, hoppala, das geht so nicht, aber weil sie dort ja auch Weltcup-Punkte verteilen wollen.
Ja.
Warum willst du bei sowas Weltcup-Punkte verteilen? Dort gibt's, es geht dort um Medaillen. Du kannst doch nicht diesen Bewerb in einen Weltcup-Punktesystem integrieren.
Außer du machst im Weltcup internationale Paarungen. Da könntest du ja drüber diskutieren, dass AJ Guinness als Grieche mit...
Ja, dann kann er sich seinen eigenen... Ja, dann kann er sich
oder
genau.
Mit Odermatt.
Zum dann Beispiel, aber dann brauchst du eine eigene Wertung für dieses Format.
Genau.
Also dann kann's das nicht sein, dass der dann Weltcup-Punkte für den Slalom bekommt und der andere Weltcup-Punkte für die Abfahrt.
Ja.
Sondern dann müsstest du, wenn dann, ein eigenes Weltcup-Format draus machen. Ist aber schon wieder relativ kompliziert. Sage ich einmal, für den Zuschauer das dann zu verstehen.
Vor allem für zwei einfach gestrickte, wie wir sind, jetzt da die richtige Form zu
machen. Ja, und bei diesem Parallelbewerb, nochmal zurück, der ist 85 Mal geändert worden. Es kennt sich überhaupt gar keiner mehr wirklich aus, was jetzt genau das Format ist, wie gesteckt ist, wie was zählt oder sonst was. Ja. Das ist halt schwer glaubwürdig zu vermitteln,
ja.
Dass das dann auf einmal eine Tragweite hat.
Ja.
Und wie gesagt, für mich... Parallelbewerbe, du brauchst nicht der beste Skifahrer sein, um der Beste dort zu sein. Und für mich muss immer der beste Skifahrer das Rennen gewinnen.
Gut. Also lassen wir es ultimativ bleiben bei Weltmeisterschaften.
Ich verstehe auch die Verbände, dass sie sagen, wir brauchen diesen Bewerb, noch einer dazu, dass man Gelder generieren kann und so weiter.
Ja. Nein, das geht ja vor allem auch dafür... Olympische Spiele.
Olympische oder, Spiele.
Im Olympiaprogramm
dass man da im Olympiaprogramm dann da drinnen bleibt und so weiter. Aber ist das wirklich die Motivation und der Anstoß, dass ich einen Bewerb mit dazu nehme, der eigentlich überhaupt nicht wirklich so interessant ist? Nur, dass das eine olympische Disziplin wird? Das kann doch nicht, kann ja nicht der Ansporn sein eigentlich, oder? Sondern der Ansporn sollte ja so sein, wie schaffen wir das Produkt, das wir haben, sportlich besser, marketingtechnisch besser aufzustellen, sodass es interessanter für die Menschen wird.
Gut, dann lass uns jetzt vorausschauen auf die wirklich wichtigen Disziplinen bei dieser Weltmeisterschaft. In der ersten Woche, die Speedwoche. Donnerstag Super-G der Frauen, Freitag Super-G der Männer, Samstag Abfahrt der Frauen, Sonntag dann der ganz große Knaller, Abfahrt der Männer. Bernhard Russi, unser geschätzter Blickexperte, hat gesagt, wenn er sich die Topografie, das Profil anschaut von dieser Abfahrt in Saalbach, kommt er zum Schluss, dass das nicht wirklich etwas ist für Marco Odermatt. Siehst du das auch so?
Also, wie viele Abfahrten haben wir mittlerweile gesagt, die nicht sind für Marco Odermatt, und dann hat er sie trotzdem gewonnen?
Es hätte also kein Mensch geglaubt, oder, dass der eher eines Tages in Gröden gewinnt.
So ist es.
Gewinnt in dem Jahr in souveräner Manier auf der Saslon.
So ist es. Oder? So ist es. Letzten Endes, dann hieß es, oh, auch Wengen ist jetzt auch nicht unbedingt.
Ja. Ist jetzt schon Rekordsieger gemeinsam mit Franz Klammer und Beat Feuz.
Ja, ist jetzt schon Rekordsieger. Ja. Also, der Bursche hat sich so weiterentwickelt, auch auf den vermeintlich einfachen Passagen. Sicher gibt's dort welche, die wahrscheinlich schneller sind bei ein paar Teilpassagen, aber die Passagen, die drinnen sind, wo er den Unterschied ausmachen kann, da macht er trotzdem einfach noch einen Unterschied aus und da generiert er so viel Geschwindigkeit. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Abfahrt, weil es schon spannend werden wird. Also speziell auf der Abfahrt wird das Feld, denke ich, schon nochmal neu gemischt. Kommt auch immer ein bisschen auf die Verhältnisse drauf an, wie schwierig es tatsächlich dann zu fahren ist.
Du glaubst sogar, dass Romain Baumann da wieder eine Rolle spielen kann.
Also ich will es gar nicht laut verschreien, aber von der Topografie her könnte das schon was sein für einen Romain. Mhm. Diese langgezogenen Gleitkurven, da dieses gefühlvolle, bloß nicht zu stark aufwinkeln von unten her und so weiter. Das könnte schon auch was für einen Romain Baumann sein. Aber
also es ist ja die erste Hälfte der Piste ist ja technisch anspruchsvoll, oder?
Ja.
Und dann unten raus wird es zum Schießen, oder? Ja. Wie man in der Abfahrt.
Aber da ist halt schon auch so ein Alexander Cameron, da kommen auf einmal wieder die Kanadier, dann die Amerikaner, die bei Großereignissen letzten Endes auch immer eine Rolle spielen. Also Es wird schon sehr, sehr spannend werden, definitiv. Sehr spannend werden.
Und Franjo von Almen und Alex Simone?
Von Almen vor allem.
Ja. Müsste auch etwas für den Müdisier sein.
Ja, Schuster ist ja auch schon technisch sehr guter Skifahrer, muss man sagen. Ja. Kommt ja aus dem Slalom. Ja. Eigentlich, ich weiß, das erste Mal, glaube ich, ist er.
In Val d'Isère in die Top 10 gefahren mit 19.
Ja.
2000.
Ich habe ihn das erste Mal im Slalom wahrgenommen und dann einen Riesenslalom mitgenommen. Dann auf die technischen Disziplinen. Also der Kerl weiß, wie man Kurven fährt. Prinzipiell die ganze Schweizer Mannschaft ist natürlich schon unfassbar stark. Also unfassbar stark.
Bei Mone wird es ein bisschen auf die Bedingungen wahrscheinlich ankommen, oder? Also man hat jetzt gesehen, Bormio und Kitzbühel, beide sehr unruhig. Da ist er fast nicht zu biegen, wenn es aber, ich glaube, er mag es nicht, wenn es zu ruhig ist.
Ja, ich habe ihn gefragt, in Kitzbühel habe ich gesagt, you like it rough and bumpy.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, genau das mag ich. es ist ja auch das Schöne beim Skifahren, muss man sagen, dass die Athleten unterschiedliche Bedingungen bevorzugen. Das war bei mir selber auch im Slalom. Ich wusste, wenn es so und so ist, wenn es schwierig ist, wenn es rough and bumpy ist, dann liegt es mir eher, weil dann kann man eher so auch, sagen wir mal, seine technischen Vorteile besser ausspielen. Und so ein Alex Simonet, der technisch natürlich also extrem sauber unterwegs ist, muss man sagen, also wirklich extrem stabil und gut auf dem Ski steht, dem kommt sowas natürlich dann zugute, definitiv. Aber wie gesagt, das hängt schon auch viel von den Verhältnissen ab, eben bei der Abfahrt. Aber bei der Abfahrt muss man Beat anrufen, der kennt sich da besser aus, muss man sagen. Ich bin da schon Slalom, Riesenslalom gefahren, bin die Abfahrt zwar runtergerutscht, aber...
Und trotzdem hast du in der Feuz-Gruppe, in den Abfahrten, glaube ich, in der Wettgruppe von Beat Feuz in den Abfahrtswetten am meisten Punkte geholt. Ja. Das ist das, was mich schockiert. Ja, genau. Oder? Obwohl du beispielsweise bis Wengen nicht wusstest, dass es Franjo von Alm gibt.
Na, das stimmt nicht. Ich wusste schon. Ich wusste schon.
Ja, warst ich hatte du nicht
ihn
gesetzt.
Nur, ich, ha, ja, ich hatte ihn gesetzt, dort, ich oder? Hatte ihn da nicht auf der Rechnung. Ja. Was ein riesengroßer Fehler war, der niemals wieder vorkommen wird.
Ja.
Aber wie steht's eigentlich nochmal?
Ich bin schon so fokussiert auf das nächste Jahr.
Auf das nächste Jahr, okay.
Ja. Ich werde einen Ligahalt schaffen, knapp. Also den Ligahalt habe ich gesichert, so muss ich sagen.
Also wenn man Stockletzter wird, ist der Ligahalt gesichert, oder was?
Ich kämpfe mit Beat Feuz um den letzten
Platz. Willst du wirklich sagen, dass du mit Beat um den letzten Platz kämpfst?
Ja, ist so, ja.
Der Beat, Parcell, der Beat, der ist ungefähr fast doppelt so viele Punkte weg von dir. Der ist Vorletzter.
Stimmt doch nicht.
Aber fast.
Stimmt doch nicht. Na gut. Ich habe irgendwie 91 und Beat hat irgendwie 105. Ich möchte aber daran erinnern, im ersten Jahr, wo wir das gemacht haben.
So, jetzt kommt das wieder, die Geschichte Abstand von vor 4 Jahren her.
So. Ja, aber lass uns jetzt noch kurz bei dieser WM bleiben. Ja. Nochmal über den Marco Odermatt reden. Du willst ein bisschen Punkte sammeln bei seiner Mutter. Du hast ja den wunderbaren Satz geprägt, wo ich dich am Freitag gefragt habe, wer wird der Überflieger dieser WM, hast du gesagt, wer sonst als Marco Odermatt, ich traue ihm zu, dass er bei 3 Starts 6-mal Gold gewinnt. So genial ist er. Oder?
Ja.
Es hat ja bis jetzt im Alpinsport 2 gegeben, die 4 Goldmedaillen gewonnen haben. Jean-Claude Killy und Toni Seiler, 56 und 68 war das. Glaubst du daran, dass der Marco diesen Ural-Gold-Rekord egalisieren könnte?
Ja, kann er schon. Wobei man das, also mit Jean-Claude Killy und Toni Seiler, ich meine, da hat es gegeben Slalom, Riesenslalom, Abfahrt.
Ja, und die Kombination.
Ja.
Kein Super-G.
Ja, keine Teambewerbe oder sonst was. Ja. Deswegen damalige Zeit, was die gemacht haben.
Ja.
Unfassbar.
Ja.
Kann man, glaube ich, schwierig vergleichen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wenn einer das schaffen kann, dann er natürlich.
Ja.
Definitiv. Ist so.
Lass uns über die Frauen reden. Du bist ein großer Lindsay Vonn-Fan. Ich glaube, du hast mal irgendwas gehabt mit dir. weil du investierst so viel Herzblut in diese Diskussion.
Nein.
Da muss irgendetwas gewesen sein.
Marcel, das ist doch Quatsch.
Oder?
Nein. Das Ding ist, ich kenne die Lindsay, wir sind beide Jahrgang 84.
Ja.
Und das, was sie erreicht hat für den Sport und wie viele Verletzungen sie hatte und jetzt zurückkommt, da muss man sagen, muss man Hut davor ziehen. Also,
absolut, ja.
Ich glaube, es gibt Sofia Gocha, das ist auch so eine, die ist verletzt und die kann trotzdem noch Leistung abliefern. Aber die zwei, die sind schon sehr speziell. Und letztes ist ein riesengroßes Geschenk für den Skisport. Also was sie dort drinnen bewegen. Und deswegen, ich freue mich für die Lindsay, weil ich sie kenne, seitdem wir sind das erste Mal irgend so ein Topolino-Rennen.
In Italien.
Ich glaube,
in Monte Bondeo.
Monte Bondone oder irgendwie
Monte
sowas.
Bondone,
seit dem Zeitpunkt kennen wir uns schon.
Ja, ja.
Damals noch die Maria Höferisch, Giulia Mancuso war damals auch schon mit dabei.
Ja, Jamie Elkett.
Jamie, ja, richtig.
Ja.
Da waren ein paar.
Die auch großes Potenzial neben der Piste hatten.
Richtig.
Ja.
Und deswegen. Ich kenne sie so lang und mich würde es einfach freuen, wenn sie das packt jetzt bei ihrem Comeback.
Schuster Müdisee wettet darauf oder sagt, er würde wetten, wenn er dürfte, darf er ja nicht als aktiver Skirennfahrer, aber er würde darauf wetten, dass die Lindsay auf der Abfahrt in Saalbach eine Medaille holt.
Ja.
Du darfst ja jetzt wetten, du bist ja nicht mehr aktiv.
Richtig. Aber wenn man mal schaut, wie gut die am Anfang technisch, also auch wie schlau sie gefahren ist. Jetzt hat sie ein paar Mal so leichte Fehlerchen mit eingebaut, was schade ist. Aber rein skitechnisch hat die nichts verlernt.
Ja.
Ganz im Gegenteil, steht sie gefühlt noch besser auf dem Ski. Wenn die so ihre Puzzleteilchen zusammenbekommt, dann muss ich am Schluss recht geben. Dann dann gewinnt die eine Medaille. Und ja. Es wäre eine Mega-Geschichte.
Ja.
Es wäre doch so eine schöne Geschichte, über die man erzählen könnte, über die man schreiben könnte. Und das macht ja auch den Sport aus. Du musst Geschichten kreieren, um im Kopf der Leute zu bleiben.
Gebe dir recht, aber du weißt ja, unser wahrer Liebling ist natürlich Lara Gut-Bahrami. Und
ich darf mit dir einfach nicht mehr solche Dinge hier machen.
Nein, okay. Und man sieht
wird
ja...
Wird man nachgesagt, dass ich ein Verhältnis mit der Linse hatte, oder? Dann mit Lara Gut-Bahrami. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, meine Lara, unser Liebling, hat ja starke aufsteigende Formtendenz. Also sie fährt den ganzen Winter konstant, aber jetzt hat sie ihr erstes Weltcuprennen gewonnen in Garmisch. Ich würde mal prophezeien, sie holt wieder mindestens einmal Gold.
Ja.
Oder?
Ja, gut, bei den Damen muss man sagen, es ist schon cool mit einer Brignone, Gotcha, Gut, Suter, Hütter, dann ist so eine wie die Linse, dann, ich glaube auch, dass die Kira oder auch die Emma Eicher da in Saalbach, dass die da sehr schnell fahren können.
Du sprichst aber sehr durch die deutsche Brille.
Hä? Unterschätzt mir die Emma nicht. Unterschätze sie mir nicht. Wenn's so zum Schleichen geht, dann kann die so dermaßen schnell sein. Aber gut, die hat noch Zeit, die muss sich entwickeln. Aber ich glaube, so offen war das Feld, auch im Frauenrennsport, so offen war es. Ich kann mich nicht erinnern, wann es letzte Mal so offen war. Speziell in den Speed-Disziplinen.
Gut, also wir dürfen uns aus Frauensicht auf die spannendste WM aller Zeiten einstellen. Richtig spannend war auch, was du gemacht hast am Lauberhorn mit Beat Völz und Marc Berto.
Das war schön,
ich war wirklich tief beeindruckt, weil von Völz und Berto habe ich das erwartet, weil die haben Abfahrtserfahrung. Du bist aber das erste Mal in deinem Leben dieser Lauberhornabfahrt runtergefahren, diese spektakuläre Aktion ohne Training. Ihr wolltet sie eigentlich am Trainingstag, am Donnerstag wolltet ihr jetzt testen. Hat dann nicht funktioniert, aber sag mir ganz ehrlich, wie viel Schiss hast du vor Beat Völz gehabt?
Ja, ich hatte schon Schiss vor, aber mehr Schiss vor Beat
wie vor der Strecke. Oder wie vom Hundjob.
Nein. Also, das ist ja schon, wenn du das erste Mal so runterfährst, du hast ja keine Ahnung, wo es hingeht. Also, wenn man so eine Abfahrt fährt, es sind viele Übergänge drinnen, wo geht's, in welche Richtung muss man da drüber, wo steht das nächste Tor und bla bla bla, dann haben wir natürlich auch alles ausgemacht, wer wann wo rausgeht, wann wer überholt, und war schon relativ viel zu merken. Und wir durften nicht auf die Piste drauf. Also wir durften keine Besichtigungsfahrt oder sonst was machen. Und das war schon knackig, ehrlich gesagt. Und der Beat, der hat halt die ganze Zeit nicht aufgehört und gesagt, na, wir geben da schon Gas und so weiter. Ja. Und ich kenne ja auch unseren lieben Freund Beat.
Ja.
Ja, der will den Trainern noch zeigen, dass er das genau. noch drauf hat ja. und noch mindestens da ja. unter die Top Ten fahren kann ja. mit Überquant,
ja.
wenn er da runterfährt.
Ja. Und der war phasenweise.
Der ist so bei mir hinten auf die Skienden ist der da hingefahren. Der hat sich da so hingesaugt, aber ja. der hat, und das Erstaunliche ist, der hat das so im Griff.
Ja.
Das ist so Wahnsinn.
Ja.
Und das ist schon sehr beeindruckend. Also es war, ich muss sagen, für mich war es eine große Freude und Ehre, dass ich da runterfahren habe dürfen. Jetzt mit langer Hose ja. und Anorak.
Ja.
Position sehr aufrecht. Das war jetzt eine schöne Besichtigungsfahrt.
Ja. Ja.
Und das war schon geil. Also das hat schon richtig Spaß gemacht, ja. muss ich sagen.
Na, wie gesagt, du hast mich wirklich beeindruckt. Das Experiment hat aber auch gezeigt, definitiv, dass du nicht springen kannst. Also du warst der Langsamste auf der Anfahrt beim Hundjob und bist am weitesten gesprungen.
Ja, das war bei mir immer das Problem. Deswegen haben meine Trainer auch gesagt, Felix, Abfahrt bitte nicht. Bin immer am langsamsten an die Sprünge hingekommen, bin aber am weitesten gesprungen. Aber das Ziel war ja, und das hat der Bär gesagt, hey, ein Ziel haben wir, dass beim Hundjob alle drei in der Luft sind. Ja. Gleichzeitig. Und das haben wir geschafft. Und da musste ich natürlich schauen, dass ich da runterhupfe. Aber es ist so, also diese Position, Hundschopf, wenn du da reinspringst und dann schaust du da runter und dann geht's da links um und dann ist da dieses Menschenmeer. Ah, es ist schon toll, muss man sagen. War ein großes Privileg. dass ich das machen durfte, auch zusammen mit dem Birchard und mit dem Bert, war schon ein sehr spezielles Erlebnis, definitiv.
Was ja in der Schweiz nicht mehr ganz allen bewusst bist, du bist ja der Sohn von einer Abfahrts-Olympiasiegerin. Ja. Deine Mama, der Vater, war ein großer Slalom-Champion, hat auch Kitzbühel gewonnen in Wengen. Und trotzdem hast du mir mal gesagt, du hättest als Kind, hättest du gar nicht gemerkt, dass deine Eltern solche Skistars waren.
Stimmt, ja.
Das war nie ein Thema zu Hause.
Nee, bei uns hat es nie Pokale oder Trophäen gegeben. Ja. Und es war damals auch eine andere Zeit. Also da hat es ja auch keine sozialen Medien gegeben oder Handys mit Foto oder sonstiges. Deswegen, wir sind ganz stinknormal aufgewachsen, wie alle anderen auch. Und du hast natürlich schon gemerkt, dass deine Eltern jetzt wirklich gut Skifahren können, also besser wie die anderen Eltern. Aber sonst war mir das nicht bewusst, weil unsere Eltern immer versucht haben, uns wirklich auch aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Und da muss ich sagen, bin ich extrem dankbar dafür, dass wir so eine normale Kindheit hatten. Mhm. Dass wir alles machen konnten, dass wir ganz normal, egal wo, auf eine normale Schule, einen Skiclub, einen Fußballverein, alles so wie jedes andere Kind, ganz normal eigentlich auch, dass wir das so machen konnten. Ist natürlich schon aufgefallen, wenn man dann irgendwo hin ist und die Leute auf die Mama drauf sind, die Goldrose. Und wenn das so war, dann hat sie uns immer so ein bisschen auf Zeiten, dass wir das gar nicht so mitkriegen. Und da war uns nie so bewusst, ehrlich gesagt.
Es hat aber in dieser normalen Kindheit größtenteils eine Episode gegeben, die abnormal war. Irgendein ein Wahnsinniger hat gedroht, dass er euch entführt. Also dich und deine Schwester, oder?
Ja, es ging um meine Schwester. Und das war, ja, das muss man aber auch sagen.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich? Schätze ich, war so 6 Jahre alt ungefähr.
Das kriegt man ja dann logischerweise mit.
Aber auch da haben unsere Eltern, also nicht, die haben uns da rausgenommen und haben... Wir reden da tatsächlich nicht so viel drüber daheim. Was, glaube ich, auch richtig ist. Ja. Weil sonst auch mit den eigenen Kindern, sonst wird der Angst und Bange. Dann fängst du dann auf einmal an, so... Ist ja auch nicht gut, sondern Kinder, die müssen ja auch irgendwo frei sein und müssen sich frei bewegen können. Aber hat sicher keine schönen Momente gegeben. Also auch dieses Berühmtsein, das hat natürlich schon extreme Schattenseiten. Ist ja auch ganz egal, auch was du sagst, es wird ja alles geschrieben. Also gefühlt bei mir ist, ich sage ein Ding und am nächsten Tag steht es in allen Zeitungen drinnen. Aber das, was ich eigentlich überhaupt gar nicht gesagt habe, sondern einfach eine Überschrift und dann im Text drunter, da steht es ganz anders drinnen, aber hauptsächlich die Überschrift, die bietet eine Sensation. Wo man dann schon natürlich auch vorsichtig wird und auf zum Aufpassen anfängt, was man sagt, weil es einfach schade ist, weil dir die Worte komplett im Mund rumgedreht werden und du dann als etwas dargestellt wirst, das du überhaupt gar nicht so bist.
Hast du auch schon mal einen Verlag verklagt?
Ja. Ja.
Für irgendeine Schlagzeile?
Als die Mama, als sie gestorben ist, hat eine große Zeitung hat ein Interview mit mir rausgegeben. Ich habe dieses Interview aber niemals gegeben.
Okay.
Und das ist halt schon heftig, oder? Weil ich meine, deine Mutter stirbt und dann wird auf einmal etwas geschrieben und wir haben ja da nicht mit irgendwelchen Journalisten oder sonst was gesprochen.
Genau.
Wir wollten ja trauen. Also wir wollten ja unsere das nicht in der Öffentlichkeit austragen, sondern wollten ja für uns sein. Und das sind dann schon harte Momente, definitiv. Also ich verstehe es, wenn jemand hergeht und sagt, okay, wenn du im Sport erfolgreich warst, dass du danach hergehst und sagst, pass auf, ich ziehe mich komplett zurück. Verstehe ich total, weil das musst du schon mögen. Auch nach dem Sport in der Öffentlichkeit zu sein, wenn du eigene Kinder hast, wie gesagt, wenn du Dinge sagst, die dann ganz anders interpretiert werden, du wirst dann an Pranger gestellt, du wirst natürlich auch kritisiert und so weiter von sämtlichen Menschen, Medien oder Sonstiges. Aber ja, muss man stabil sein und stark sein und versuchen trotzdem seinen Weg weiterzugehen. Kannst es nicht allen Menschen recht machen.
Lass uns ein bisschen über die launigen, schönen, lustigen Sachen in deiner Karriere reden. Du hast ja dann sensationelle Karriere gemacht als Riesen- und Slalomfahrer, 13 Weltcuprennen gewonnen, hast WM-Medaillen in Schladming, in Beaver Creek, in St. Moritz oder eingefahren. Wir haben einen weiteren guten gemeinsamen Bekannten, Manfred Widauer, der dein Trainer war, der dann auch in der Schweiz Beat Völz gecoacht hat. Und der hat mir mal erzählt von einer Saisonvorbereitung mit dir in Neuseeland, wo er gesagt hat, es war super, auf der Piste hat der einen Top-Job gemacht, aber abseits der Piste, obwohl wir im selben Hotel gewohnt haben, habe ich ihn eigentlich den ganzen Tag nie gesehen, bis irgendwie am Abend spät, wo er dann völlig verdreckt irgendwo in der Lobby, Hotellobby rumgelaufen ist. Was hast du da getan?
Neuseeland war wirklich immer, war sensationell. Also das ist halt so ein Abenteuerspielplatz da dort. Und ja, wir haben natürlich dort auch gut trainiert. Aber auf der anderen Seite, ich dachte mir immer, wenn ich mal in Neuseeland bin, dann will ich auch mehr sehen, außer jetzt die Skipisten und den Kraftraum. Und damals hatten wir eine Trainingsgemeinschaft mit den Amerikanern, also mit dem Ted Ligety. Und der Ted und ich, wir haben uns Abenteuer gesucht, abseits des Skitrainings.
Ja.
Und sagen wir so, wir haben die Abenteuer gefunden. Wir haben wirklich eine Woche lang, haben wir in einem ausgetrockneten Flussbett, haben wir eine Schanze gebaut und haben uns ein altes Auto gekauft und sind mit diesem Auto dann über diese Schanze da drüber gesprungen. Und der Rekord, der lag tatsächlich bei 38 Metern. Das muss man sich mal vorstellen, wie bescheuert wir waren, dass ein 38 Meter mit diesem Auto kupft. Weißt du, wenn wir da aufgekommen sind, wir haben einen Kofferraum, haben wir Steine rein und Kies rein, dass die Schnauze nicht vorne so aufdünscht, weil da sind wir komplette Auto. Also, na, Halleluja.
Habt ihr dieses Auto auf dem Schrottplatz gekauft?
Oder? Nein, das haben wir gekauft, damals für 500 australische Dollar haben wir dieses Auto gekauft. Ja. Haben wir zusammengelegt und dann haben wir das Auto gekauft und dann haben wir uns, dann sind wir, das war halt mega, wir hatten unser eigenes Auto in Neuseeland.
Ja.
Und dann sind wir am Anfang mit dem Auto rumgefahren und haben uns so die Südinsel angeschaut und haben uns auf den Weg gemacht, so schöne Orte und alles. Und das war, wir haben was erlebt. Und dann sind wir dann mit dem Auto wieder irgendwo hin, dann sind wir auf den Berg hoch oder dann mit den Ski dann wieder auf irgendeinen Berg hoch, da geschaut, dass wir da irgendwo runterfahren können. Und das war herrlich, muss man sagen. Es war absolut herrlich. Es war ein Traum.
Dass du ein Abenteurer bist, hast du auch dann ein paar Jahre später vor Rennen in Japan demonstriert in eindrücklichster Manier. Ich glaube, das war zusammen mit dem Alexi Pantero. Bisschen wildes Tiefschneefahren kann man, glaube ich, als Überschrift.
Boah, das war eine heftige Nummer, machen. Das muss ich sagen. Ja.
Was war da genau?
Weiß gar nicht, ob ich das so erzählen darf, ehrlich gesagt. Also in Japan, wenn es schneit, dann schneit es richtig.
Ja.
Und da hat es über Nacht hat's 1,5 Meter geschneit. Es war Wahnsinn. Du hast die Autos, hast du auf dem Parkplatz nicht mehr gesehen. Und dann war am nächsten Tag und in der Früh beim Frühstücken und dann treffe ich einen Alexi im Pantero und dann sage ich so, ey Alexi, wir müssen jetzt Tiefschnee fahren gehen. Schau dir mal das an, das ist ja Wahnsinn. 1,5 Meter Schnee und der Alexi war sofort dabei. Dann war noch der Stefan Luiz war noch mit dabei. Und Alexi, sein Servicemann, war auch mit dabei. Wir sind zum Tiefschneefahren gegangen. Und die anderen Athleten, also ich weiß ein paar Deutsche, die sind in den Kraftraum gegangen, die wollten sich aufs Rennen vorbereiten. Die Österreicher und die Norweger sind 2 Stunden mit dem Auto woanders hingefahren, um dort Stangen zu trainieren. Aber wir wollten Tiefschneefahren. Dann sind wir da mit dem Sessellift hochgefahren und fahren die erste Abfahrt runter. Und es war unfassbar. 1,5 Meter, Powder, ganz weich. Und der Tiefschnee, der ist über den Kopf drüber. Es war Wahnsinn. Es wirklich unfassbar. Wir sind runter, dann wieder hoch, die gleiche Spur wieder runter. Es war wieder komplett zugeschneit. Also du hattest jede Piste, jedes Mal hattest du eine frisch verschneite Piste. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir noch eins weiter hoch, mal schauen, was es da so gibt. Und sie haben uns schon vorher gesagt, passt auf, da wenn so ein Absperrband ist, da bitte nicht durch, da ist es lawinengefährlich. Naja, wir fahren mit dem zweiten Sessellift da hoch, dann schauen wir da rechts runter. Boah, schau dir den Hang an.
Paradiesisch.
Paradies, ja unfassbar. Ja. Schau dir den Hang an. War halt der Absperrband dort. Mir wieder geschaut, ja, der Hang, aber das Absperrband, das kann, also da kann es nicht lawinengefährlich sein. Bescheuert, wie wir waren. Dann fahren wir da unten rein durch das Band durch und der Alexi ist der Erste, macht 1, 2, 3. Und der komplette Hang, der bricht unter ihm weg und die Lawine, die geht nach unten. Er hat sich gerade und gerade so nach oben an so einem kleinen Buschel, da hat er sich festgehalten, dass der nicht den Hang runtergeht. Ein Glück gehabt ohne Ende. So, jetzt sind wir dort an dieser Abbruchstelle oder sind wir sind da gestanden, alle. Jetzt waren wir ungefähr 30 Meter unterhalb von diesem Absperrband. Keine Chance hochzukommen, weil der Schnee, der war 1,5 Meter hoch. Wenn du da durchgewollt hättest, du bist millimeterweise vorgekommen. Also keine Chance, dort zurückzukommen. Diese 30 Meter, so tiefer Schnee war das. Das war unfassbar. Da haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja gut, jetzt fahren wir da runter, weil der Hang, der ist eh weg. Und dann schauen wir, dass wir da unten dann rüberqueren können, dass wir dann wieder auf die Piste können. So, das haben wir gemacht. Wir fahren da runter. Und dann kommen wir da in diesen Hang da rein und dann wollen wir rechts rüberqueren, durch so einen Wald durch, auch Tiefschnee bis hierhin. Jetzt haben wir ungefähr 3 Stunden gebraucht, um darüber zu queren. Es war eine Arbeit, wir waren vollgeschmitzt, wir waren fix und fertig, wir waren völlig im Eimer und wir hatten riesen Glück auch noch, dass da nicht von oben nochmal eine Lawine und so weiter gekommen ist. Dann sind wir darüber, dann waren wir auf der Piste, wir sind ins Hotel gekommen. Es war irgendwann am Nachmittag, die Norweger und die Österreicher waren schon längst da. Boah, wir haben ein gewaltiges Training gehabt. Super Job haben die Trainer gemacht. Gell? Und dann die anderen, ja, im Kraftraum, wir haben richtig gut trainiert. Und wo wart ihr? Und wir so, ah ja, wir waren ein bisschen schiefer. Wir waren ein bisschen powdern. Wir waren völlig im Eimer. Am nächsten Tag war ein Riesenslalom, Weltcup.
Ja.
Wer gewinnt den Riesenslalom? Alexi Pöntero. Ja. Am nächsten Tag war Slalom-Weltcup. Wer gewinnt den Slalom? Dann habe ich den Slalom gewonnen. Dann sind da Alexi und ich. Wir sind da natürlich High Five unten. Die Tiffany-Gang hat die Rennen gewonnen. Und es war ein sehr gefährliches Erlebnis.
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Nein, ich bitte euch, seid nicht so bescheuert, wie wir es damals waren. Ich würde es heute nie mehr machen, muss ich sagen. Und es war aber gleichzeitig auch natürlich schon ein sehr spezielles Erlebnis, ja.
Du hast jetzt ein paar Skirennfahrerkollegen angesprochen, wo du außergewöhnliche Dinge gemacht hast. Dein allerbester Freund oder einer deiner besten Freunde kommt ja aus dem Fußballbusiness, Basti Schweinsteiger. Oder ihr seid in jungen Jahren, habt ihr zusammen Fußball gespielt und seid zusammen Ski gefahren.
Ja.
Kannst du uns erzählen, was das Verrückteste war, was du mit dem Basti hier gemacht hast? Du hast einen Joker.
Kann ich das erzählen? Muss ich einen Joker ziehen? Das kann ich nicht erzählen.
Gut. Das,
nein, man muss ja sagen, Basti und ich, wir kennen uns, seitdem wir 7, 8 Jahre alt sind. Und unsere Freundschaft hat letzten Endes schon auch so begonnen, dass wir Konkurrenten waren. Und ich weiß noch, dass wir damals als 8-Jährige, da hat es so ein Camp hier gegeben, wo die besten jungen Skifahrer Deutschlands so zusammengekommen sind. So ein Lehrgang. Und da waren der Basti und ich als 8- oder 9-Jährige. Und wir waren zusammen auf dem Zimmer. Und der damalige Lehrgangsleiter dort, der Heinz Mohr, wir waren oben auf dem Hausberg beim Skifahren und das war schon Ende des Jahres. Und der hat gesagt, es fährt keiner mit die Ski runter, weil es ist zu wenig Schnee. Und der Basti und ich, wir haben natürlich nicht auf unseren Lehrgangsleiter gehört. Alle anderen sind mit der Gondel runtergefahren und der Basti und ich, wir sind mit den Skiern runtergefahren. Das, was wir nicht wussten, war, dass wir die letzten 500 Meter war einfach kein Schnee mehr da. Jetzt sind wir die letzten 500 Meter im Vollbad mit den Skischuhen, die 9-Jährigen, da runtergekommen. Wir sind da unten angekommen. Wir konnten es nicht mal verheimlichen, dass wir nicht mit den Skiern runtergefahren sind, weil wir von oben bis unten voller Dreck waren. Und solche Aktionen, die verbinden natürlich und die schweißen einen zusammen. Und das Schöne ist, dass wir bis heute eine sehr enge Freundschaft haben und dass wir beide wissen, wenn irgendjemand jemals was brauchen sollte, dann ist der andere für einen da.
Sehr schön zu hören. Jetzt habe ich euch beobachtet, ich war dein Kitzbühel, warst du mit ihm und Thomas Müller.
Na, Thomas, genau,
richtig. Beim Slalom. Hast du mit Thomas auch eine engere Beziehung?
Ja, schon, doch. Ja. Sehr geil.
Du spielst absolut. Ja auch bei den in der Promi-Mannschaft vom FC Bayern München, oder?
Ja, aber was ist das für eine Aussage? Die Legenden. FC Bayern-Legenden. FC Bayern-Legenden. Ja, ich weiß zwar nicht, was ich dazu, aber da spiele ich ab und zu mit, aber auch mit Thomas eben, auch durch die Zeit mit Basti bei den Bayern, Thomas natürlich kennengelernt. Thomas ist ein unfassbarer Typ. Kann man nur gerne haben. Und das Schöne war, dass wir in Kitzbühel wirklich mal Zeit miteinander zu dritt verbringen konnten. Kommt ja auch nicht so häufig vor, weil jeder ja viel zu tun hat immer.
Und ihr habt in eindrücklicher Manier bewiesen, dass ihr keine Modefans seid, weil es hat ja wirklich gepisst wie aus Kübel.
Wir waren da.
Oder?
Und wir
die Ehrentribüne war eigentlich verwaist.
Wir waren da.
Das magische Dreieck. Ja, das magische Trio Neureuther, Schweinsteiger,
Müller waren dort. Wir waren voll am Start. Ja. Nach einer etwas kürzeren Nacht haben wir durchgezogen. Ja.
Zlatan Ibrahimovic war ja auch bei den Hahnkammrennen, aber den habe ich im Regen am Sonntag beim Slalom nicht gesehen.
Nein, er war nicht da. Wir waren voll vertreten und haben allen die Daumen gedrückt. Und man muss sagen, Basti und Thomas kennen sich sehr gut aus im Skisport. Mhm. Sehr gut.
Also woran machst du das jetzt fest?
Ja, weil die eine Ahnung haben, wie wer fährt, technisch, die kennen die Namen alle und die kennen sich aus, auch wer wo wann wie gewonnen hat und so weiter, wirst du schon Bescheid.
Fährt der Schweinsteiger immer noch viel
Ski? Basti fährt super, fährt richtig gut.
Ja. Also du meinst, er könnte eine Kamerafahrt für ein ORF anstelle von Thomas Sikora könnte er machen.
Das hast jetzt du gesagt.
Habe ich gesagt, ja.
Das Lustige war, der Thomas, ich mag Thomas ja sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Und dann haben wir uns Slalom zugeschaut in Kitzbühel. Und weil du das sagst, jetzt, dann fährt der Siki, fährt den Slalom, die Kamerafahrt. Ja.
Man muss auch sagen, Thomas Sikora ist 56 mittlerweile.
Ja.
Oder?
Und der Thomas fährt runter und der Basti, der Thomas Müller und ich, wir schauen uns zu und dann fährt der Siki, fährt runter und dann schaut der Basti so zu und sagt so, du, Felix, jetzt mal ganz ehrlich, aber so fahre ich dir doch auch runter. Und dann sage ich so, Basti, glaube mir, nein, tust du nicht. Ja. Weil man muss ja schon sagen.
Das war eine brutale
Eisbahn. Eine brutale Eisbistel. Ja. Aber er dachte, er fährt genauso und der
Zlatan Ibrahimovic hast du auch getroffen.
Ja.
Und? Wie?
Ja, mega, super Typ. Dann dem Samstagabend, Basti und Zlatan kennen sich ja gut. Und dann haben die zwei
sich haben zusammen bei Manchester United gespielt.
Waren zusammen in der MLS. War ein guter Typ. Also, kurz Smalltalk, aber war schön, ja.
Zum Abschluss noch kurz mal zurück zum Ski, zum richtigen Skisport. Marcel Hirscher, dein langjähriger Rivale und, kann man aber trotzdem sagen, Kumpel, du bist nach wie vor sehr nahe dran an ihm. Wir werden ihn vermissen in Saalbach. Wir hätten uns sehr gefreut, oder, wenn er dort für Oranje gestartet wäre. Wird nichts aufgrund von dieser Kreuzbandverletzung. In Schladming war er als Zuschauer da und ich hatte dort das Gefühl, der kommt nochmal. Ja, hatte ich. Glaubst du nicht?
Das weiß nur der Marcel alleine.
Ja.
Er für sich, ich würde es mir wünschen, wenn es so wäre.
Mhm.
Weil ich glaube, dass so wie er die ersten Rennen gefahren ist, er hat bei Weitem nicht das gezeigt, was er tatsächlich noch kann.
Mhm.
Und es schon im Allgemeinen wahnsinnig bitter ist, wenn du dann durch so eine Verletzung rausgenommen wirst. Das wünscht man niemandem, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich es mir schon wünschen, aber da sind natürlich schon sehr viele Fragezeichen nach wie vor da dahinter. Aber ich glaube, also es hat den Anschein gemacht, dass er einen Riesenspaß gehabt hat,
ja,
da zu sein.
Ja.
Riesenspaß
ja
gehabt. Also schon auch einer eher, der nicht so das dann sucht, dass er auch dort vor Ort ist und so, aber...
Eben, das ist ja völlig atypisch für ihn.
Ich fand's super, dass er da ist. Ja. Definitiv.
Diese WM in Saalbach, es gibt, eine österreichische Zeitung hat schon getitelt, Gramontana liegt im Salzburger Land, aus Schweizer Sicht, weil wir haben 1987 14 Medaillen, ja, weißt du. Du glaubst dran, oder? Oder du hältst es für nicht ausgeschlossen, dass die Schweiz in Saalbach mehr Medaillen holt.
Ja, weißt du, ausgeschlossen ist es natürlich nicht, weil die Möglichkeiten bestehen. Aber.
Du hast mehr Disziplinen wie in Gramontana, ja, muss man einfach sagen.
Und das auch. Oder? Und aber, es ist halt bei einer Weltmeisterschaft, also schau mal, die Italienerinnen sind wirklich so stark mit Goccia, mit Brignone. Es ist schon natürlich möglich, definitiv. Aber es muss alles zusammenpassen. Du musst ja dann auch in so einen Flow reinkommen, auch mannschaftsintern. Wenn es dann zum Laufen anfängt, dass dann die Stimmung dann bei den Schweizern, dass die dann am Start stehen und sagen so, boah, weißt du was, jetzt kann ich kommen, was willst du? Wenn sie da reinkommen, dann wird's gefährlich. Und da muss aber der Anfang von der WM, der muss gleich mal passen.
Sehr schön, lieber Felix. War eine heroische Tat von dir heute, weil man muss ja unseren Zuschauern sagen, schwer angeschlagen.
Schwer angeschlagen.
Wirklich schwer angeschlagen, oder? Ja. Hat sich trotzdem meinem Verhör gestellt.
Mhm.
Mein Dank wird dich auf Webseite verfolgen. Ich verspreche dir das. Euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche wahnsinnig viel Spass bei dieser WM. Erste WM-Woche. Und wenn ich den Kommentator vom SRF auf den Senkel geht, schaltet mal da ein. Da ist der Mann als Co-Kommentator.
Danke. Danke. Also wenn einer oder zwei zuschalten, dann bin ich schon zufrieden, weil sonst schaut eh keiner zu. Also viel Spaß.
Erbracht euch.
Ja, dringend. Sonst werde ich nicht mehr bezahlt.
Ja. Danke dran. Bis zum nächsten Mal.